Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ich bin Nele und heute spreche ich tatsächlich mal allein hier ins Mikro, da meine allerliebste Kollegin Amelie im verdienten Urlaub ist. Und genau, damit ihr aber trotzdem diese Woche nicht auf eine brandneue Podcast-Folge verzichten müsst, dachte ich mir, nehme ich das einfach mal alleine auf, ist auch vielleicht mal ein bisschen was Neues und Abwechslung. Heute möchte ich über ein besonderes Thema sprechen, das auch viele, viele Personen bewegt und gesellschaftlich, politisch und natürlich auch ganz persönlich ist. Und zwar geht es um die neuen LGBTIQ+-Rechte in der Europäischen Union. Also es geht um die Gleichstellungsstrategie, die die Europäische Kommission für die Jahre 2026 bis 2030 vorgelegt hat. Und wir gucken uns an, was steckt da drin, warum braucht es die überhaupt und wie steht es eigentlich generell um die Rechte und die Akzeptanz queerer Menschen in Europa. Und bevor wir jetzt ja schon in diese Zukunft schauen, wollen wir erstmal verstehen, woher kommen eigentlich diese Debatten um Rechte der queeren Community, denn die Geschichte der LGBTIQ+-Rechte in Europa ist sehr, sehr lang und ja, zu Teilen auch sehr, sehr schmerzhaft. Deshalb gucken wir jetzt einmal in die Geschichte der Gleichstellung. Wenn man sich die letzten 100 Jahre mal so anschaut, sieht man, wie viel sich eigentlich auch verändert hat. Noch in den 1950er Jahren waren gleichgeschlechtliche Beziehungen in vielen europäischen Ländern sogar strafbar und Homosexualität galt als Krankheit, als absolutes gesellschaftliches Tabu. Erst ab den 1970ern begannen dann einige Länder, etwa wie Deutschland, Frankreich oder auch die Niederlande, ihre Strafgesetze zu reformieren. In den 1990ern kamen dann die ersten, Partnerschaftsgesetze, aber die vollständige Gleichstellung, also etwa das Recht auf Eheschließung oder Adoption, ist noch weit entfernt gewesen. Parallel wuchs aber eben auch die Sichtbarkeit der queeren Community durch Pride-Paraden. Dazu hatten wir ja auch im Zuge des CSD eine Folge gemacht. Also Pride-Paraden entstanden. Es gab verschiedene Organisationen, die sich eben für die Rechte und die Sichtbarkeit queerer Menschen eingesetzt haben. Und irgendwann kam die Erkenntnis, das ist kein nationales Spezialthema, sondern eine europäische Frage von Menschenrechten und natürlich auch Demokratie. Und genau da kommt logischerweise die Europäische Union ins Spiel. Mit der Charta der Grundrechte der EU, die 2009 in der Form, wie wir sie heute kennen, in Kraft getreten ist, wurde das Diskriminierungsverbot wegen sexueller Orientierung ausdrücklich festgeschrieben. Also ein absoluter politischer Meilenstein, wenn man so möchte. Im Jahr 2015 entschied der Europäische Gerichtshof, dass gleichgeschlechtliche Paare, die in einem EU-Land verheiratet sind, in einem anderen Land Aufenthaltsrechte genießen müssen. Und das war auch ein Durchbruch für die Freizügigkeit, also die Möglichkeit, sich frei zu bewegen in der Europäischen Union. Natürlich angemerkt an der Stelle, das alles ist noch keine 10 Jahre oder so knappe 10 Jahre her. Das ist schon auch erschreckend zu sehen, dass wir als Gesellschaft so lange gebraucht haben, bis überhaupt solche Möglichkeiten eben für gleichgeschlechtliche Paare entstanden sind. Trotz solcher Fortschritte sind eben auch die Lebensrealitäten bis heute sehr, sehr unterschiedlich. In manchen Ländern ist die Ehe für alle selbstverständlich, in anderen ist schon das öffentliche Zeigen von Zuneigung sehr, sehr riskant. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Laut der EU-Grundrechteagentur FRA gaben 2024 etwa 75% der Befragten an, dass sie sich wohlfühlen, schwule, lesbische, bisexuelle, generell queere KollegInnen zu haben. Und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Aber gleichzeitig berichten 36% der LGBTIQ+-Personen, dass sie im letzten Jahr Diskriminierung erfahren haben. Also mehr als ein Drittel. Und 55% gaben an, schon einmal Opfer von Hass und Belästigung gewesen zu sein. Also Gewalt, Ausgrenzung, Cybermobbing, das ist nach wie vor einfach ganz, ganz oft Alltag im Leben queerer Personen, bei denen das eben, die das eben nach außen zeigen, wo das sichtlich ist. Genau, das ist eben sehr, sehr erschreckend und gehört absolut nicht eben in eine moderne Gesellschaft. Und genau deshalb braucht es eben auch politische Strategien, die über symbolische Gesten einfach nur hinausgehen. Und die Europäische Union hat 2020 die erste umfassende LGBTIQ+-Gleichstellung Stellungsstrategie beschlossen und jetzt folgt eben sozusagen diese Weiterentwicklung, also von 2026 bis 2030, um da eben einfach dran anzuschließen. Genau, deshalb wollen wir uns jetzt auch mal diese neue Strategie eben für die nächsten Jahre anschauen. Diese Strategie, so wird zumindest von der EU kommuniziert, sei ein echtes Update. Sie wurde im Oktober 2025 vorgestellt und soll Europas Weg zur vollständigen Gleichstellung weiter ebnen. Sie baut auf der bisherigen Strategie von 2020 bis 2025 auf, geht aber auch deutlich weiter. Im Mittelpunkt stehen drei große Ziele. Und zwar sind diese schützen, ermächtigen und einbinden oder auf Englisch protect, empower, engage. Ich möchte jetzt erstmal mit dem ersten Punkt Schutz beginnen. Die Europäische Union will LGBTIQ+-Menschen besser vor Hass, Gewalt und Diskriminierung schützen. Und das gilt eben für die Offline-Welt, aber eben auch für die Online-Welt, also auch auf sozialen Medien. Dazu gibt es einen neuen Aktionsplan gegen Cybermobbing, der gezielt gegen Online-Hass und Hetze vorgeht. Außerdem wird ein europäisches Wissenszentrum eingerichtet, das Daten über Hassverbrechen und digitale Diskriminierung sammelt und analysiert. Ein weiterer zentraler Punkt ist der Schutz vor sogenannten Konversionspraktiken, also so, ja, Zwangsversuchen, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität einer Person ja verändern möchten, ohne dass die Person da irgendwie zustimmt. Und solche Eingriffe sind total gefährlich und absolut traumatisierend, also was ganz, ganz Schlimmes, was man der Person antun kann. Die Kommission will die rechtliche Lage in allen EU-Mitgliedstaaten analysieren und dann auch eine Bürgerinitiative prüfen, die es schon seit einer Weile gibt. Da geht es eben um ein EU-weites Verbot von solchen ja, Konversionspraktiken und diesen Zwangsmaßnahmen. Zudem sollen bestehende Antidiskriminierungsgesetze konsequenter durchgesetzt werden. Die Europäische Union wird dabei weiter mit NGOs, also ja, Nichtregierungsorganisationen und auch Initiativen zusammenarbeiten und diese weiter finanzieren. Und ja, diese Initiativen setzen sich dann eben zum Beispiel für die Rechte von queeren Menschen ein und versuchen diese eben im zivilen Raum oder im politischen Raum zu verteidigen. Klingt alles erstmal so ein bisschen, ja, technisch, so Gesetze gegen diese Konversionspraktiken, Finanzierung und so weiter, aber das ist eben sehr, sehr entscheidend, denn ohne Geld und dieses Monitoring, also diese, ja, Analyse und Aufzeichnung des Ist-Zustandes, bleiben schöne Worte erstmal nur, ja, Worthülsen und leere Gesten und es braucht eben, ja, diese gesetzliche Ebene. Das ist zumindest das, was eben die Europäische Union bieten kann. Der zweite Schwerpunkt heißt Empowerment, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das bedeutet im Endeffekt, Menschen zu befähigen, dass diese selbstbestimmt leben können. Und ein wichtiger Aspekt ist dabei die Stärkung der nationalen Gleichstellungen. Das bedeutet, dass die nationalen Behörden letztendlich genug Ressourcen und auch Mandate bekommen sollen, um LGBTIQ+-Rechte aktiv zu fördern und nicht nur als Randthema der Politik zu betrachten, sondern halt als absolute Kernaufgabe. Dann gibt es auch noch das Thema Regenbogenfamilien, also einfach ja, queere Lebensfamilienkonzepte, die eben nicht der, ja, in Anführungsstrichen stereotypen normalen heterosexuellen Ehe entsprechen. Genau, und die EU fördert die Mitgliedstaaten auf, den Vorschlag zur gegenseitigen Anerkennung der Elternschaft anzunehmen. Das bedeutet im Endeffekt, wenn zwei Mütter, zwei Väter oder jegliche andere Konstellation oder auch Geschlechtsidentitäten in einem EU-Land rechtlich als Eltern anerkannt sind, muss das in allen anderen Mitgliedstaaten auch gelten. Und ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles, eben auch ja, nicht normative heteronormative Konzepte eben von Familien, andere Ideen und Vorschläge von Ehe anzunehmen und diese auch eben rechtlich bindend anzuerkennen, ist ein total wichtiger Schritt. Das wäre eben ein echter Meilenstein, denn bisher mussten viele Familien jedes Mal aufs Neue kämpfen, wenn sie zum Beispiel in ein anderes Land ziehen und dann eben das andere Land auf einmal sagt, nee, hier seid ihr gar nicht anerkannt als EhepartnerInnen oder eben als Elternteile. Genau, das ist natürlich total schwierig, wenn es zum Beispiel um ja, Sozialhilfen oder irgendwie Elterngeld oder sowas geht. Und auch am Arbeitsplatz will die Europäische Union ansetzen. Gemeinsam mit der EU-Plattform für Diversity Charters sollen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen unterstützt werden, inklusive Arbeitsumgebungen zu schaffen, durch zum Beispiel Schulungen, durch Diversity Management und klare Antidiskriminierungsrichtlinien. Damit das nicht nur ja ein Feigenblatt bleibt, wie man so schön sagt, plant die Kommission ja explizite Leitlinien für inklusive Einstellungspraktiken, die bis 2026 veröffentlicht werden sollen. Kommen wir nun aber zum dritten Schwerpunkt. Dieser hieß ja Engagement für alle, die aufgepasst haben. Und das meint, die ganze Gesellschaft ist gefragt. Die Europäische Union fordert alle Mitgliedstaaten auf, eigene nationale LGBTIQ+-Strategien oder auch so Aktionspläne zu verabschieden, damit das Thema eben nicht nur in Brüssel existiert, sondern auch in den Hauptstädten, in den nationalen Parlamenten und eben dann auch viel, viel mehr präsent vor Ort in der Gesellschaft. Außerdem wird ein neues LGBTIQ+-Policy-Forum geschaffen, also eine Plattform für den direkten Austausch zwischen EU-Institutionen, Regierungen und der Zivilgesellschaft. Und so sollen Betroffene selbst auch mitreden können, statt ja im Endeffekt nur Gegenstand dieser Politik zu sein. Auch die Datenerhebung soll verbessert werden. Das hatten wir vorhin schon, wenn es darum geht, irgendwie sich mit Online-Hasskommentaren oder so auseinanderzusetzen. Genau, das ist aber eben eine Riesenressource und braucht auch sehr viel Energie und Kapazität. Und diese Datenerhebung soll eben verbessert werden, um reale Lebenslagen auch einfach sichtbar zu machen und die wirkliche Diskriminierung, die geschieht. Denn wenn man die Probleme nicht misst, kann man sie im Endeffekt auch nicht lösen. Und was ich auch besonders wichtig finde, die Strategie betont, dass Gleichstellung kein Spezialthema ist, sondern halt wirklich in alle EU-Politikbereiche reingehört. Von Bildung und Arbeit über Digitalpolitik bis auch zu den Außenbeziehungen. Also, dass so gesagt wird, hey, das hängt halt überall mit drin. Wir können das nicht nur losgelöst, isoliert betrachten, sondern es ist Teil von allem. Im Jahr 2026, also ja gar nicht so weit weg, wird die Kommission einen ersten Umsetzungsbericht vorlegen, in dem überprüft wird, wie weit die Mitgliedstaaten gekommen sind, wie weit die damit d'accord gehen. Und parallel werden neue Leitlinien für inklusive Personalpolitik erscheinen. Und die Europäische Union plant ein erweitertes Monitoring-System, das Fortschritte messbar machen soll. Aber natürlich gibt es auch Herausforderungen. Die Umsetzung liegt eben bei den Mitgliedstaaten. Und da gibt es noch ja, sehr, sehr große nationale Unterschiede. Zwischen Ländern wie Schweden oder Spanien auf der einen oder halt Polen und Ungarn auf der anderen Seite liegen absolute Welten, wenn es darum geht, ja, queere Menschen überhaupt anzuerkennen, diese zu schützen. Oder ja, Staaten wie Ungarn gehen halt auch total restriktiv und hart gegen eben Pride-Paraden und sowas vor. Also ja, da muss man, denke ich, noch sehr, sehr in eine Verhandlung gehen und irgendwie auch schauen, wie man das vereinen kann. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, da Ungarn ja oft auch Entscheidungen in der EU einfach blockiert. Genau, deshalb bin ich gespannt, wie das bei dieser Strategie aussehen wird. Also diese Strategie kann im Endeffekt Impulse setzen, aber sie ist eben keine nationale Gesetzgebung. Das ist ja immer so dieses große, ja, dieses große Diskussionsthema, Problem in Anführungsstrichen in der EU, dass solche Strategien und auch Gesetzgebungen irgendwie Impulse setzen und Sachen vorgeben, aber wenn eben die eigene Regierung, das nationale Parlament da streikt und gegengeht, hat die EU da im Endeffekt auch ein bisschen ja den kürzeren Hebel, wenn man so möchte. Und hier kommt es eben auf den politischen Willen, natürlich auch zivilgesellschaftlichen Druck und die öffentliche Unterstützung auch aus anderen Ländern an. Und damit kommen wir auch schon ja zu einem der letzten Themen, die ich hier ansprechen möchte, und zwar Chancen und Herausforderungen dieser EU-Strategie für die Unterstützung queerer Menschen. Wenn das alles gelingt, was ich jetzt so erklärt habe, diese drei Bausteine, dann könnte die Strategie sehr, sehr viel bewegen. Dann haben wir mehr Schutz, wir haben mehr Sichtbarkeit, auch mehr Sicherheit und letztlich ein stärkeres, inklusiveres Europa. Aber wenn das eben nicht gelingt, droht eine massive Enttäuschung und auch so ein Vertrauensverlust irgendwie in die europäischen Institutionen. Viele, ja, queere Menschen schauen gespannt auf Brüssel mit der Hoffnung, dass Europa das hält, was es verspricht und das auch so umsetzen kann. Und ein Punkt, den man absolut nicht vergessen sollte, Gleichstellungspolitik ist auch im Endeffekt leider irgendwie eine Wirtschaftspolitik, weil das eben auch ein großes Wirtschaftsbündnis im Endeffekt ist. Das muss man ja auch einfach mal ja so anerkennen. Und Studien zeigen, dass Diskriminierung am Arbeitsplatz jährlich Milliardenverluste verursacht durch geringere Produktivität, höhere psychische Belastung und so weiter. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so eigene individuelle Erfahrungen von Diskriminierung, Unterdrückung, Gewalt so zu vermengen mit einer Debatte um Wirtschaftlichkeit, also irgendwie ist das für mich so ein bisschen so ein, ja, eine moralische Frage. Aber das wird in der Politik eben ganz oft so diskutiert oder auch in den Medien. Und von daher wollten wir das jetzt hier auch einmal kurz einfließen lassen. Genau, dass es eben auch Argumente für solche Strategien gibt, weil Diskriminierung eben ja für diese Riesenverluste eben am Arbeitsplatz zum Beispiel verantwortlich ist. Und außerdem bringt Vielfalt auch Innovation, also inklusive Teams, Studien bewiesen, denken einfach kreativer und entwickeln bessere Lösungen. Und das ja, ist, wie gesagt, längst empirisch belegt und von daher auch ein weiteres Argument dafür, am Arbeitsplatz, ja, wenn man in diesem Wirtschaftsdenken bleibt, darauf zu setzen, ja, inklusive Teams zu haben, die die Breite der Gesellschaft abbilden. Aber am Ende bleibt auch ganz klar, Gesetze sind wichtig, aber sie reichen eben auch nicht aus, wenn es dann eben zum Beispiel an diese nationalen Grenzen geht, wie ich das vorhin beschrieben habe. Es braucht gesellschaftlichen Wandel, es braucht Akzeptanz, es braucht Bildung über Themen eben wie LGBTQI+-Rechte, es braucht Begegnung mit Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, es braucht Sensibilisierung. Von daher will ich jetzt mit dem ja, Schlusswort so einen kleinen Ausblick noch wagen am Ende. Was können wir also bis 2030 erwarten? Im besten Fall ein Europa, in dem Regenbogenfamilien überall anerkannt werden, in der Diskriminierung konsequent verfolgt wird, in dem queere Menschen sich ja sicher fühlen, in dem sie arbeiten können, anerkannt werden, Menschen heiraten können oder eben nicht heiraten können, wie sie eben möchten, ohne dafür gesellschaftliche Ausgrenzung zu erfahren, dass man sich frei bewegen kann, dass die Ehe, wenn es denn dann eine gibt, überall anerkannt wird oder auch die Elternschaft anerkannt wird. Und in der anderen Richtung, im schlechtesten Fall, haben wir eine EU mit ja schönen Strategien und tollen Worten der Bekenntnis, aber ohne Wirkung, wenn eben einzelne Mitgliedstaaten das blockieren oder ja Themen aus politischem Kalkül auch einfach ausbremsen. Deshalb ist diese neue Strategie nicht das Ende, sondern eigentlich ja nochmal so ein neuer Anfang eines Riesenprozesses. Europa muss zeigen, dass Gleichstellung eben nicht verhandelbar ist, dass es ein absolut wichtiges Kernthema der Politik ist, für das sich auch eingesetzt wird und dass es halt auch eben nicht nur ein Wirtschaftsthema ist, sondern ja überall mit drin hängt. LGBTIQ+-Gleichstellung ist eben kein Nischenthema. Es geht um Menschenrechte, es geht um Demokratie, um Würde, also um das, was Europa ja im Kern auch ausmacht. Und die Strategie von 2026 bis 2030 ist erstmal ein starkes Signal. Also Europa will eine Union der Gleichheit sein, eben nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Alltag der Menschen. Natürlich fällt einem da auch gleich das Motto der EU so ein bisschen ein, in Vielfalt geeint. Also von daher würde das ja da sehr, sehr gut zu passen und ist auch irgendwo eine Verpflichtung. Aber das braucht eben sehr, sehr viel Engagement, vor allem eben in der Politik. Das braucht es in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft und natürlich auch von uns selbst im ganz normalen Alltag. Und ja, damit würde ich mich für heute verabschieden. Das war Götterfunken, die Löschfrequenz für europapolitische Ohren. Ich hoffe, ja, ihr hattet trotzdem eine angenehme Folge, auch wenn das heute vielleicht zumindest was die Stimmfarben anging, nicht so divers war wie sonst, wenn wir hier zu zweit sitzen und dass ich euch jetzt hier die ganze Zeit zuquatschen durfte. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde euch gerne noch mitgeben, bleibt offen, bleibt kritisch, bleibt solidarisch und setzt euch für eure Mitmenschen ein. Und damit bis zur nächsten Folge und denkt dran, Vielfalt ist kein Sonderfall, sondern auch ein Herzstück unserer Gesellschaft und ein Herzstück Europas. Ja, macht's gut und haltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!